Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Gemeinde, liebe Konfirmanden, endlich, nach 2 Jahren Corona-Pause, ist es wieder soweit. Die Klasse 8 geht wieder einmal auf Klassenfahrt. Als der Sohn nach einer knappen Woche wieder heimkehrt, fragt die Mutter ihn neugierig: Na, wie war's denn? Und er antwortet: Glück gehabt, alles ist gut gegangen. Keiner hat gemerkt, dass ich an Gott glaube. Zu unserem Glück haben andere jedoch keine Scheu gehabt, sich als Christen zu outen. Davon erzählt unser Predigttext von heute. Er steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 1. Kapitel, die Verse 13 bis 17. Um Gottes Wort zu ehren, bitte ich Sie, sich zu erheben.
Ich will euch eines nicht verschweigen, Brüder und Schwestern. Ich habe mir schon oft vorgenommen, zu euch zu kommen, aber bis jetzt wurde ich immer daran gehindert. Denn ich wollte, dass meine Arbeit auch bei euch Frucht trägt, wie bei den anderen Völkern. Das bin ich allen schuldig, ganz gleich, ob sie Griechen sind oder nicht, gebildet oder ungebildet. Wenn es nach mir geht, ich bin bereit, auch bei euch in Rom die gute Nachricht zu verkünden. Denn ich schäme mich nicht für die gute Nachricht. Sie ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. An erster Stelle die Juden, dann auch die Griechen. Denn durch die gute Nachricht wird Gottes Gerechtigkeit offenbar. Das geschieht aufgrund des Glaubens und führt zum Glauben. So steht es schon in der Heiligen Schrift. Aufgrund des Glaubens wird der Gerechte das Leben erlangen.
Bitte nehmen Sie wieder Platz. Von Paulus wissen wir, dass er bereit war, als es darauf ankam, für das Evangelium, die gute Nachricht, sein Leben zu lassen. Wir sehen Paulus, wie er voller Mut auf dem Marktplatz in Athen steht und predigt, wie er sich in Jerusalem den Juden entgegenstellt, wie er schließlich in Rom vor dem Kaiser für das Evangelium einsteht. Auch Martin Luther war einer, der nicht anders konnte, als die frohe Botschaft hinaus zu posaunen, trotz aller Gefahren, in die er sich dadurch brachte. Er ist vor über 500 Jahren den Warnungen seiner Freunde nicht gefolgt und er brachte es so auf den Punkt. Und wenn in Worms Teufel wären so viele wie Ziegelsteine auf den Dächern, ich würde doch hingehen. Oder denken wir an Christen, die sich offen zu ihrem Glauben bekennen, obwohl sie in Ländern leben, in denen das Christentum verfolgt wird. Ja, das sind Menschen, die sich des Evangeliums nicht schämen, wie es im Predigttext heißt. Wir sind beeindruckt und wir fragen uns, was treibt sie an? Woher nehmen sie die Power und den Mut für ihren unermüdlichen Einsatz? Was ist es, das sie so sehr begeistert, dass sie gar nicht anders können, als ihr ganzes Leben für diese gute Nachricht einzusetzen? Bei uns sieht es doch oft ganz anders aus. Wir halten mit unserer Überzeugung hinter dem Berg. Wir gleichen meistens dem Schüler aus dem Beispiel vorhin. Gott, das ist doch unsere Privatsache. Der Glaube, das ist doch altmodisch, überholt, Schnee von gestern. Allenfalls schaffen wir es noch am Sonntagvormittag, ein gemeinsames Glaubensbekenntnis zu sprechen. Wenn wir im Alltag gefragt sind, dann befürchten wir, uns lächerlich zu machen. Dann erscheint uns unser Glaube als etwas, wofür wir uns zu schämen hätten. Doch wenn hier überhaupt jemand Grund hätte, sich zu schämen, dann ist es wohl eher Gott, der sich unser schämen müsste. Wir haben oft genug seine ausgestreckte Hand übersehen. Wir haben seine Gebote ad acta gelegt. Wir haben seine Worte überhört oder wie ein beliebiges Menschenwort behandelt. Die frohe Botschaft aber ist nun, Gott wendet sich daraufhin nicht von uns ab. Er bricht nicht den Stab über uns. Er verzweifelt nicht an der Dickfelligkeit und Schwerhörigkeit von uns Menschen und sagt nicht, jetzt muss ich sie sich selbst überlassen. Nein, inmitten einer Welt, die immer heilloser wird, im Großen wie im Kleinen, bleibt Gott da, ist er nicht am Ende. In einer Welt, die nur noch voller Angst und Schrecken zu sein scheint, in der die Gewalt meist das einzige Mittel ist, das anerkannt ist, in der Recht mit Füßen getreten wird und der Erfolg geheiligt scheint, bleibt Gott da. Gott sieht all die Zerstörung im Leben von Menschen. Er sieht den Egoismus, an dem Ehen kaputt gehen, an dem Menschen sich in ihrer Lebensgier verzehren. Er sieht die Lieblosigkeit, mit der wir oft genug an den Notleidenden vorbeigehen, mit der wir uns den bestürzenden Bildern von Menschenleid entziehen. Er sieht das an sich raffen und an sich reißen, das den anderen Menschen nicht mehr achtet, sondern ihn ausnutzt und ausbeutet. Er sieht unsere Blindheit, mit der wir die Dinge des Lebens für alles halten und ihn, den Schöpfer des Lebens, für nichts. Er sieht die brutale Gewalt zwischen Staaten, in der so oft Macht vor Recht geht und die massenhaft Menschenopfer fordert. Das alles sieht Gott. Und so sieht er, wie er durch unsere Taten aufs Abstellgleis gestellt wird. Trotz all dieser Zerstörung und der Schuld aber, die wir auf uns laden, bleibt uns Gott zugewandt. Diese gute Nachricht, dass Gott uns zugewandt bleibt, hat einen Ort: Golgatha. Da steht Gott auf der einen Seite, nein, da hängt Gott auf der einen Seite, geschlagen, ans Kreuz genagelt, erledigt. Die Jünger sind geflohen, die Massen höhnen und alle haben sich Stellung gegen Gott bezogen. Da ist keiner auf der Seite Gottes geblieben. Da ist Gott einsam am Kreuz und seine Sache scheint verloren. Das ist die Stunde, da scheint es, als hätte der Teufel gesiegt und Gott sei endgültig tot. Ist das nicht ungerecht? Für uns heißt doch Gerechtigkeit, jeder bekommt das, was er verdient. Und wir empfinden es als ungerecht, wenn wir für etwas bestraft werden, was wir gar nicht getan haben. So habt ihr das mir vor 2 Wochen erzählt, liebe Konfirmanden. Wir Menschen geben uns scheinbar alle Mühe, diese Welt vor die Wand zu fahren. Aber der, der diese Welt wunderbar geschaffen hat, der uns von Anfang an seine Liebe und sein Erbarmen schenkt, der wird bestraft. Ist das nicht ungerecht? Dass hier kein Missverständnis aufkommt. Schuld bleibt Schuld, auch bei Gott. Gott fällt das Urteil, schuldig. Aber nicht der, der sie begangen hat, wird bestraft, sondern Gott bestraft einen anderen. Vielleicht haben wir noch die Worte im Ohr, wie sie oft in der Weihnachtszeit zitiert werden, aus Jesaja. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Als ich so alt war wie ihr Konfirmanden und ein wenig älter dann, habe ich Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Mein Vater sagte damals zu mir: Ute, was du tust, ist nicht richtig. Aber du bist mein Kind und du kannst jederzeit nach Hause kommen. Dieser Satz hat mich befreit. Er hat mir Rückendeckung und Rückenwind gegeben. Gott sagt zu dir und zu mir: Was du tust, ist nicht in Ordnung, aber du bist mein Kind, du kannst immer zu mir kommen. Gott sagt dir: Ich liebe dich, du musst dich nicht verstecken, nicht rennen nach Anerkennung der anderen, nicht Dinge tun, die dir nicht gut tun, nur um anerkannt zu werden. Du musst dich nicht mühen, cool zu sein. Ich liebe dich, ich sehe dich, ich vergebe dir und ich setze deine Füße auf eine neue Spur. Seht, das Kreuz auf Golgatha ist Gottes große Liebeserklärung an uns, an dich und mich. Golgatha, das ist die Stunde des Evangeliums. Auf die Schultern des Gekreuzigten ist unsere Schuld geladen worden. Auf den Rücken des Gekreuzigten sind unsere Lasten gebürdet worden. Ans Kreuz des Gekreuzigten ist unsere Sünde genagelt worden. Der da hängt, der hängt für dich und für mich. Der hängt da um unserer ganzen gottlosen Welt willen, um unserer Kälte und Härte, um unserer Gier und unseres Schmutzes. Seht, das ist Gottes Gerechtigkeit. Und so ist alle Schuld von uns genommen, alle Sünde vergeben, in der Gnade, aller Zorn Gottes abgelenkt von uns, und wir sind hineingenommen in den großen Raum der Versöhnung Gottes. Paulus, der zunächst als fanatischer Christenverfolger viele Menschen in den Tod getrieben hat, begegnet Christus und erfährt am eigenen Leibe die Vergebung seiner Schuld und Befreiung zu einem neuen Leben. Die Gnade Gottes, die große Liebe Gottes, die sein Leben total verändert, ist die frohe Botschaft für ihn und für alle. Das treibt ihn an und er reist durch die gesamte damals bekannte Welt, um allen dieses Evangelium zu verkünden. Die Frage, wie werde ich vor Gott gerecht, was muss ich tun, damit Gott mich annimmt, treibt Luther um. Er quält sich, fügt sich selbst Schmerzen zu, doch er erfährt keine Befreiung und merkt: Alles, was ich tue, reicht nicht, um vor Gott gut dazustehen. Dann liest er die frohe Botschaft in der Bibel, übrigens in einem Brief des Paulus, dass Gott ihn gerecht spricht, aus lauter Gnade, dass er keine Leistung erbringen muss, um Gott gnädig zu stimmen. Luther glaubt das. Jetzt erfährt er wie Paulus Vergebung seiner Schuld und Befreiung zu einem neuen Leben. Was für Paulus und für Luther gilt, das gilt auch für jeden Einzelnen von uns. Christus nimmt deine und meine Schuld, unser ganzes Versagen, unsere Last von unseren Schultern. Wir dürfen aufatmen, uns aufrichten und neu beginnen, denn allmorgen ist ganz frisch und neu, des Herrn Gnad und große Treu. Und diese wahrlich frohe Botschaft ist nichts, für das wir uns schämen müssten, sondern wir dürfen in aller Freiheit dieses Evangelium mitteilen. Dazu ermutige uns Gott. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.